Die Predigt heute Nachmittag soll den Titel haben: Wie sollte man Weihnachten feiern? Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass wir diesen Titel schon mal vor ein paar Jahren hatten, aber die Vergesslichkeit der Gemeinde ist der Segen des Predigers. Nein, tatsächlich ist es so, ich habe tatsächlich die gleiche Frage, den gleichen Text, aber es liegt am Wort Gottes, das so ergiebig ist, dass man mit der gleichen Frage und dem gleichen Text eine neue Predigt halten kann. Den Text haben wir schon gelesen, Silas hat ihn uns vorgelesen aus dem Lukas-Evangelium, die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, und es geht um die Reaktion von den Hirten und von Maria. Wie sollte man Weihnachten feiern? Ich möchte die Predigt in zwei große Teile aufteilen. Denn der Text gibt uns Antwort, wie man Weihnachten feiern sollte. In den Versen 17, 18, 19 und 20 sehen wir, Vers 17, dass sie das Wort bekannt machten, Vers 18, dass sie sich wunderten, Vers 19, dass Maria diese Worte im Herzen bewog. Und Vers 20, dass sie Gott priesen und lobten. Das ist schon die Zusammenfassung dieser Predigt. Vier Teile, wie man Weihnachten feiern soll. Aber ich möchte einen wichtigen Teil vorwegschicken. Die schönste und die wichtigste Art, wie du dieses Jahr Weihnachten feiern kannst, ist, wenn du den Herrn Jesus tatsächlich als deinen Herrn und Heiland in dein Herz aufnimmst. Ich bin so dankbar für das erste Lied, was wir heute gesungen haben, Macht hoch die Tür. Und ich bin auch sehr dankbar, dass unsere beiden Sänger, der Nathanael und der Daniel, sang- und klanglos untergegangen sind. Und das lag nicht an den beiden, das lag an euch, dass ihr so kräftig dieses Lied angestimmt habt. Und so soll das wirklich sein. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Denn der Herr Jesus Christus möchte in das Tor deines Herzens einziehen. Und ihr Lieben, das ist die schönste und die wichtigste Art, Weihnachten zu feiern, wenn es Weihnachten in deinem Herzen wird. Ich kann nicht in eure Herzen schauen. Ich weiß nicht, wer heute Morgen oder heute Nachmittag alles da ist. Der Saal ist voll, wie sich das zu Weihnachten gehört. Aber ich möchte das als erstes, als nullten Punkt sozusagen vorwegschicken, bevor wir überhaupt zur Predigt kommen. Die beste Art, Weihnachten zu feiern, ist, wenn du den Herrn Jesus als deinen Herrn und Heiland annimmst. Schaut, die Hirten, die hatten noch nicht so viel Licht, wenn ihr so wollt. Ja, es war viel Licht in dieser Nacht, aber alles, was sie vernommen hatten, war der Engel, der ihnen den Retter angekündigt hat und dann die Heerscharen, die vom Himmel her sangen, ja, und Gott lobten, Herrlichkeit Gott in der Höhe, Vers 14, und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Aber wisst ihr, was die Hirten gemacht haben? Auf das Licht, was sie in der Nacht bekommen hatten, haben sie reagiert. Die Hirten konnten noch nicht an einen gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Christus glauben. Das ist klar, das kommt noch. Aber die Hirten haben auf das Licht, was sie in dieser Nacht bekommen haben, haben sie reagiert. Und was haben sie getan? Sie haben sich aufgemacht und sind hingegangen. Es wurde ihnen angekündigt, wie Bruno uns auch nochmal gelesen hat, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Es war eine Nacht wie jede andere. Sie haben schon oft in dieser Nacht auf dem Feld die Schafe gehütet. Aber das war einzigartig. Das Licht, was sie in dieser Nacht hatten, dass der Herr Jesus als Herr und als Christus, Christus heißt Gott rettet, angekündigt wurde. Und auf dieses Licht haben sie reagiert. Und ich hoffe sehr, dass auch wir heute, wo wir so viel mehr Licht haben, dass wir auf dieses Licht mit Glauben reagieren. Jetzt wird vielleicht, ich bin noch beim ersten Teil der Predigt, also ich spreche die an, für die es noch nicht Weihnachten im Herzen geworden ist. Jetzt wirst du vielleicht einwenden und sagen, ja, wenn ich so eine Nacht erleben würde, wenn ein Engel mir erscheinen würde, wenn die himmlischen Heerscharen am Himmel erscheinen würden und mir den Christus so ankündigen würden, ja dann würde ich auch mit Glauben auf so eine Ankündigung reagieren. Ich habe im Vorfeld, ich weiß nicht, wie ihr die Adventszeit begangen habt, aber ich habe im Vorfeld versucht, mich auch ein Stück weit auf dieses Weihnachten einzustimmen, indem man die Weihnachtsgeschichte liest. Wir haben durch Silas die Weihnachtsgeschichte, durch Josia die Weihnachtsgeschichte nach Lukas gehört. Und ich habe im Stillen häufig dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus gelesen. Und ich weiß nicht, wem die Weihnachtsgeschichte Matthäus vertraut ist, aber Matthäus gibt sich besonders viel Mühe, immer wieder zu sagen, dass der Herr Jesus, der dort gekommen ist, nach der Vorhersage der Propheten gekommen ist. Ich habe mich gefragt, wie kann ich euch das jetzt am besten erklären? Ich habe dazu auch eine kleine PowerPoint vorbereitet. Ich könnte euch einfach diese vier, fünf Verse im Matthäusevangelium, wo die Weihnachtsgeschichte nochmal berichtet wird. Und übrigens, das ist nicht redundant, sondern das ist eigentlich ergänzend. Matthäus legt den Schwerpunkt ein bisschen anders wie Lukas. Aber ich habe mich gefragt, wie kann ich euch das jetzt beibringen, dass die Ankunft des Herrn Jesus hunderte von Jahren in mehreren Details genau angekündigt wurde. Und ich sage euch, ich habe mich entschieden, ich werde euch einfach, wir haben jetzt schon die Weihnachtsgeschichte nach Lukas gehört, ich werde euch einfach die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus auch noch lesen. Wisst ihr warum? Ich habe es mit der Stoppuhr gestoppt. Es dauert exakt 3 Minuten. Und kann man nicht zu Weihnachten wenigstens auch noch die zweite, es gibt nur die 2 Berichte in den Evangelien, die zweite Weihnachtsgeschichte hören? Und achtet bitte darauf, weil ich kann es nicht besser wie das Wort Gottes. Achtet bitte darauf, und wenn das mit der Technik klappt, dann wird die Technik euch im richtigen Moment auch den Vers aus dem Alten Testament dazu einspielen. Mindestens 4-mal weist uns der Evangelist Matthäus darauf hin, dass in dieser Nacht mehrere Prophetien, die hunderte von Jahren vorher gegeben wurden, Erfüllung gefunden haben. Und warum mache ich das heute? Um dich ein Stück weit zu überzeugen. Du sagst, ja, ich habe keine himmlischen Heerscharen vor mir. Du hast viel mehr Licht. Denn hunderte von Jahren vorher wurde all das, was in dieser Nacht geschehen ist, trefflich mit den Worten der Propheten beschrieben. Also schlagt, wer will, bitte Matthäus 2 dazu auf. Und in Matthäus 2, ab Vers 18, lesen wir die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Entschuldigung, Matthäus 1, ab Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit, und jetzt der erste Hinweis, erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Die erste Prophetie hier in dieser Nacht erfüllt aus Jesaja 7, Vers 14. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, also hatte keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, und jetzt die zweite Ankündigung, 730 Jahre vor Christus, zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht durch den Propheten geschrieben, durch den Propheten Micha in Micha 5, Vers 1 oder 2. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Denn der Stern war 2 Jahre vorher bereits erschienen. Also das muss man wissen, die Weisen, die waren nie im Stall. Das heißt es jetzt auch gleich, die Weisen kamen dann in ein Haus. Es brauchte nämlich fast 2 Jahre, um diese Reise aus dem Morgenland nach Israel anzutreten. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das, nicht Stall, Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er, Josef, aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts, das ist auch Glauben, also sofort, zu sich und zog hin nach Ägypten. Und hier die dritte Prophetie. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was durch den Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea 11, Vers 1. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und seiner ganzen Gegend waren, von 2 Jahren und darunter. Warum von 2 Jahren? Weil er genau erforscht hatte, wann die Zeit war, als der Stern erschienen war, als der Messias geboren war. Und weil er nur nicht genau wusste, welches Kind getötet werden musste, der Nebenbuhler, ein König der Juden, und er wollte König sein, ließ er alle Kinder unter 2 Jahren umbringen in Bethlehem. Und da erfüllt sich die vierte Prophetie. Und da wurde erfüllt, Vers 17, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen, Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Die nächste Folie aus Jeremia, wenn das mit der Technik klappt, ansonsten, ich habe es hier auch nochmal, ja, in Jeremia 31, Vers 15. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum, und er spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die nach dem Leben des Kindes trachteten. Ihr Lieben, in dem kurzen Bericht nur von der Geburt Jesu durch den Evangelisten Matthäus haben wir 4 Prophetien gelesen, die in den Jahren 500 bis 700, vielleicht sogar länger, 800 vor Christus, bei Micha sind es wahrscheinlich 730 Jahre, gegeben wurden. Und ich sage es noch einmal, ich bin immer noch bei dem ersten Teil, bei denjenigen, bei denen es noch nie Weihnachten im eigenen Herzen geworden ist, weil du noch keinen Glauben daran hast, dass dieser Mensch, dieser Gottmensch, der vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem in einer Futterkrippe lag, tatsächlich der eingeborene Sohn Gottes war, der für deine und meine Schuld sein Leben gelassen hat. Ich weiß, dass ich euch mit Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung und Argumenten und Logik nicht überzeugen kann. Letztendlich ist es ein Wunder Gottes, wenn sich das Wissen um Jesus mit dem Glauben im Herzen verbindet. Aber ich möchte euch nur sagen, wir haben jetzt in dieser Weihnachtsnacht 4 Prophetien gehört, die sich erfüllt haben. Insgesamt gibt es über 70 Prophetien auf den Herrn Jesus, die sich durch sein Leben, Sterben und Auferstehen erfüllt haben. Über 70. Wenn man die Doppelten zählt, dann sind es, und so kommt die Zahl zusammen, wahrscheinlich sogar 300 Prophetien. Jetzt wirst du sagen, ach, diese Prophetien, wer weiß, ob die wirklich vorher geschrieben wurden. Ich kann es nicht lassen, euch auch an diesem heutigen heiligen Abend auf diese Qumran-Rollen hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Ende der 40er Jahre und Anfang der 50er Jahre Qumran-Rollen, also Tausende sogar von Fragmenten und Schriftrollen in den Höhlen von Qumran, das waren über 10, 11 Höhlen, gefunden wurden. Aber bei dem ersten Fund schon, der Hirtenjunge, der ein Schaf gesucht hat in 1947 und einen Stein in die Höhle wurf und dann ein klirrendes Tongefäß hörte, schon bei dem ersten Fund war diese vollständige Jesaja-Rolle enthalten. Könnt ihr mir folgen? Also 1947 wurde eine vollständige Jesaja-Schriftrolle gefunden. Nicht die Schriftrolle, die Jesaja geschrieben hat. Wir haben keine autografischen Texte. Aber diese Jesaja-Schriftrolle ist deswegen so besonders, nicht nur, weil die 7,34 Meter vollständig, so lang ist die Rolle, 7,34 Meter vollständig erhalten sind. Sie ist deswegen so besonders, weil man sie genau datieren konnte. Es gibt wissenschaftliche Methoden, mit denen man exakt feststellen kann, wie alt dieses, das war Schafsleder, wie alt dieses Schafsleder tatsächlich ist. Und der Fund ist deswegen so besonders, weil bis 1947 hatten wir nur Fragmente von Jesaja, die jünger waren als Christus. Versteht? Also das Älteste, die älteste zusammenhängende Handschrift von Jesaja war 1000 Jahre jünger als das, was da in dieser Qumran-Höhle gefunden wurde. Aber diese Schriftrolle, die in der Qumran-Höhle gefunden wurde, ist nachweislich, das ist Wissenschaft, 200 Jahre, wenn man es konservativ schätzt, 125 Jahre vor Christus geschrieben worden. 125 Jahre. Und eine der Prophetien, haben wir heute hier gerade gesehen, hat sich im Jahre Null in Christus erfüllt. Ich weiß, das sind nur Argumente und Argumente werden dich nicht überzeugen. Aber ich bitte dich trotzdem, das zu Herzen zu nehmen. Wie kann das sein, dass ein Prophet, der 600 Jahre vorher gelebt hat, so exakt das Kommen des Herrn Jesus voraussagt? In Jesaja finden sich übrigens ein Dutzend Voraussagen, über ein Dutzend Voraussagen über das Kommen, Leben, Sterben und Auferstehen des Herrn Jesus. Ich mache euch mal eine kleine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich habe dazu einen Mathematiker bemüht, weil ich das selbst nicht kann. Wenn wir nur 8 Prophetien aus dem Buch Jesaja, und ich habe die euch mitgebracht, wenn ihr wollt, das ist mein Weihnachtsgeschenk an euch, ich habe euch die 58 Prophetien, die ich finden konnte, zu Christus aus dem Alten Testament abgedruckt und dort am Ausgang, ja genau, die Ordner werden euch am Ende helfen, die zu finden, am Ausgang könnt ihr die mitnehmen. Und da finden sich allein schon bei diesen 58 finden sich, ich glaube, fast 20 Prophetien allein aus Jesaja. Und wenn du nur 8 Prophetien zusammennimmst, zum Beispiel, dass der Jesus, und das ist wahr, aus dem Stamm Davids geboren wurde, dass er seinen Dienst in Galiläa beginnen wird, Jesaja 9, Vers 23, dass er ausgepeitscht und durchbohrt werden wird, Jesaja 53, Vers 5, dass er geschlagen und angespuckt werden wird, Jesaja 50, Vers 6, dass er mit anderen Dieben gemeinsam, Jesaja 53, Vers 12, ans Kreuz geschlagen wird. Dass er der Eckstein genannt wird, sogar von den Hohepriestern, Jesaja 28, Vers 16. Dass er stellvertretend für uns sterben wird, Jesaja 53, Vers 4 und 6. Und dass er ins Grab eines Reichen gelegt wird, Jesaja 53, Vers 9. Das waren jetzt nur 8 Prophetien, die nachweislich hunderte von Jahren vor dem Kommen Jesu gegeben wurden. Wenn sich die zufällig in einem Menschen erfüllen sollten, und jetzt kommt das Beispiel, dann ist das gerade so, als wenn du ein Eurostück rot einfärben würdest und die Fläche von Deutschland einen halben Meter hoch mit Eurostücken belegen würdest. Die Fläche von Deutschland mal 2 übrigens. Kannst Holland noch mit dazu nehmen, locker. Ja, und Belgien und Luxemburg und die Schweiz und Österreich. Also die doppelte Fläche Deutschlands mit 1-Euro-Stücken einen halben Meter hoch belegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nur 8 Prophetien, die sich nachweislich erfüllt haben, in einem Menschen zufällig erfüllen, ist gerade so, als wenn aus diesem Meer von 1-Euro-Stücken einen halben Meter hoch ganz Deutschland mal 2 bedeckt. Beim ersten Griff jemand diesen roten Euro finden würde. Das ist dein Glaube, den du hast, wenn du nicht an den Herrn Jesus als den eingeborenen Sohn Gottes glaubst. Matthäus hat sich so eine Mühe gegeben, deutlich zu machen, das ist der verheißene Messias. Das ist der Befund der Schrift, der uns gegeben wurde. Ich sage es noch einmal, ich kann euch mit Argumenten nicht überzeugen, das weiß ich, aber ich bitte dich von Herzen, nimm dir das zu Herzen. Der Glaube, dass hier alles von alleine entstanden ist, der ist wesentlich größer, als zu glauben, dass ein wunderbarer Schöpfergott dich und mich und alles, was du sehen kannst, geschaffen hat. Und das bringt Verantwortung mit sich, ihr Lieben. Denn Gott ist heilig, unser Schöpfer ist heilig. Und was sind wir? Wir sind Sünder. Natürlich können wir Gutes tun. Aber jeder von uns hat niemals das Leben gelebt, was er eigentlich leben sollte, um einem heiligen Gott zu genügen. Und die Antwort darauf ist Weihnachten. Das ist die Antwort Gottes. Gott sendet seinen Sohn, um für deine und meine Schuld am Kreuz von Golgatha zu büßen. Damit wir was tun? Einfach nur im Glauben dieses Opfer, im Glauben annehmen, in unserem Herzen. Das ist alles, was für uns übrig bleibt. Und da hilft dir keine Gemeinde, auch keine Bibelgemeinde Nordrhön. Da hilft dir kein Ritual, da hilft dir keine Taufe und kein Brotbrechen. Da hilft dir auch kein gutes Werk, da hilft dir nur eins. Im Glauben das annehmen, was Jesus Christus in Erfüllung der Prophetie vor 2000 Jahren für uns alle getan hat. Das wünsche ich einem jeden von uns. Das war der erste Teil der Predigt. War doch gar nicht so schlimm. Waren nur 20 Minuten. Und die nächsten werden auch nur 20 Minuten. Ja, es muss heute ein bisschen kürzer werden als eine normale Predigt. Aber das war der erste Teil für die, die noch Zweifel haben, ob das, was da vor 2000 Jahren geschehen ist, tatsächlich wahr ist. Aber jetzt die Frage an uns, die wir doch uns für gläubig halten. Wie sollen wir denn nun Weihnachten feiern? Und jetzt kämen wir einfach nochmal durch diese vier Verse aus dem Lukas-Evangelium. Und Lukas gibt uns treffliche Antwort. So wie die Hirten und so wie Maria Weihnachten gefeiert haben, so sollten wir Weihnachten feiern. Sollten wir einen Kranz zu Hause haben? Na klar dürft ihr einen Kranz haben. Sollten wir einen Baum aufstellen, wer sich die Mühe machen will? Na klar, war wieder viel Arbeit für mich. Ja, Baum, ich habe ihn sogar selber gefällt. Ja, 10 Meter hoch und dann die 2 Meter Spitze steht jetzt bei uns im Wohnzimmer. Kann man machen. Alles ganz nett, ihr Lieben. Sollten wir Plätzchen backen? Darf man auch machen. Sollte man viele Lichter anzünden? Na klar dürfen wir das. Wenn das Bilder sind auf das, was wirklich in unserem Herzen geschehen ist, Freude über das Licht, ja, Gottes, was uns aufgeleuchtet ist in dem Sohn Jesus Christus, dann dürfen wir das alles machen. Aber ihr Lieben, wenn das alles ist, was wir tun, diese ganzen Rituale, dann wird es nicht richtig Weihnachten werden. Und ich möchte euch mithilfe des Wortes Gottes einfach zeigen, was die Hirten gemacht haben, und was Maria gemacht haben, wie das erste Weihnachten gefeiert wurde. Und wenn du so Weihnachten feierst, dann verspreche ich dir, dann wird es ein feines Weihnachten sein. Der erste Punkt, wie sollen wir Weihnachten feiern? Ganz einfach, die Hirten machten das Wort bekannt. Schaut hier im Vers 17, Lukas 2, Vers 17. Als sie, die Hirten, es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Ihr Lieben, das gehört zu Weihnachten. Wenn du wirklich im Herzen glaubst, dass dieser Gottmensch, Jesus Christus, vor 2000 Jahren um deiner und meiner Schuld in Bethlehem in einen Stall geboren wurde, um letztendlich, der Chor hat es uns als erstes gesungen, geboren zu werden, um zu sterben für deine und meine Schuld, dann bitte ich dich, zu Weihnachten ist die richtige Zeit, diese Botschaft bekannt zu machen. Wir Christen sollten nicht schweigen. Wir Christen sollten diese frohe Botschaft weitersagen. Es gibt Versöhnung. Es gibt Versöhnung mit einem lebendigen Gott, die wirklich tragfähig ist, weil Gott selbst das Opfer darbringt in seinem Sohn Jesus Christus. Was wollen wir denn mehr bringen, als das, was Gott dargebracht hat zu Weihnachten? Hat sich selbst ein Lamm bereitet, das Lamm Gottes, wie der Apostel und Jünger Johannes gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt. Ihr Lieben, das ist die Botschaft, die wir auf jeden Fall, wir mehr als die Hirten, die haben nur das Kindlein gesehen. Wir dürfen sogar den gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Christus sehen. Das ist die Botschaft, die man zu Weihnachten bekannt machen sollte. Ja, ich hatte zum Beispiel gerade gestern Gelegenheit dazu beim Aldi an der Kasse. Sage ich euch nachher beim Kaffee trinken. Nee, heute gibt es keinen Kaffee trinken. Sage ich euch morgen beim Kaffee trinken, wie das vonstatten ging. Aber das ist das Erste, wie wir Weihnachten feiern sollten. Wir sollten Zeugen sein für das, was geschehen ist, was wir auch im Herzen geglaubt haben. Das Zweite, Vers 18, und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Sie wunderten sich. Man kann sich auf unterschiedliche Arten und Weisen wundern. Vielleicht haben sich jetzt der ein oder andere gewundert über das, was ich ihm gesagt habe. Was? 74 Prophetien, 58 liegen da hinten. Und nur wenn sich 8 zufällig erfüllen, dann ist das schon so, als wenn man aus einer Fläche von Deutschland, halb Meter hoch, mit Euromünzen gefüllt, die eine Münze beim ersten Griff finden sollte. So kann man sich wundern, das stimmt. Aber das ist nicht das Wundern, von dem hier im Vers 18 die Rede ist. Sondern alle, die es hörten, die wunderten sich im Sinne von, die staunten. Und das möchte ich euch als Zweites, einfach als Empfehlung mitgeben, wie ihr Weihnachten feiern solltet. Ihr solltet neu darüber staunen, was wirklich zu Weihnachten geschehen ist. Kannst du das fassen, dass Gott Mensch wird? Erklär mir das. Gott ist Geist. Niemand kann ihn sehen. Und Gott entscheidet sich, die zweite Person der Dreieinigkeit entscheidet sich, Mensch zu werden. Erklär mir das. Ich kann dir es nicht erklären. Und du mir auch nicht. Staunen sollen wir darüber, dass Gott Mensch wird. Und dass er auf dieser Erde lebt. Und dass er bereit ist, sein Leben an unsere Stadt zu geben. Ihr Lieben, keiner von uns, auch nicht der, der heute so schön zu euch predigt, keiner von uns verdient es, bei Gott zu sein. Jeder von uns hat gesündigt. Und das reicht schon aus, um uns ewig in die ewige Gottesferne zu schicken. Für jeden von uns ist der Weg zu weit. Und was macht Gott? Er nimmt den Weg von sich aus auf sich und wird Mensch. Kannst du mir das erklären? Staune darüber. Dass Gott staune neu darüber. Dass Gott Mensch wird. Und damit erfahrbar, sichtbar wird. Und letztendlich, um an unserer Stelle zu sterben. Und ihr Lieben, es wird in alle Ewigkeit so sein. Diejenigen, bei denen schon Weihnachten im Herzen geworden ist, die werden in Ewigkeit das Lamm Gottes im gläsernen Meer sehen. Das ist zu wunderbar, um es zu fassen, dass man einen unsichtbaren, heiligen Gott auch in der Ewigkeit noch wahrnehmen kann. Und wir werden dort ihn gesehen, als wie ein Lamm geschlachtet und werden seine Wundmale betrachten und werden ewig daran erinnert werden, was er bereit war für uns zu tun, was in dieser Nacht von Bethlehem seinen Anfang genommen hat. Gott wurde Mensch, wurde arm für uns, damit wir in seiner Armut reich würden. Ich bitte dich, mach's bekannt, wenn du dich Christ nennst, was Gott wirklich in Christus dort getan hat. Und zweitens, nimm dir Zeit und staune darüber. Manchmal, ich habe das Beispiel schon oft bemüht, fühle ich mich wie ein Spatz auf einer Hochspannungsleitung. Da sausen 200.000 Volt unter meinen Füßen durch und ich spüre nichts. Und so sind wir Christen auch manchmal, oder? Aber das, was da geschehen ist, ist fast zu wunderbar, um es zu fassen. Gott wird Mensch, um sein Leben für uns geben zu können, damit wir mit Gott versöhnt werden. Die, die es hörten, ihr Lieben, Vers 18, die wunderten sich. Noch ein drittes, mit großen Schritten gehen wir dem Ende dieser Predigt entgegen. Es sind nur 4 Punkte. Ein drittes, was hat Maria an diesem Abend gemacht? Vers 18. Vers 19, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. 2 Dinge, 3a und 3b, wenn ihr so wollt, das müsst ihr mir erlauben. Sie hat die Worte bewahrt und sie hat sie erwogen. Dieses Bewahren ist gerade so, als wenn man etwas Kostbares bewahren möchte. Als wenn man etwas vor Dieben oder vor Unfall oder vor Schädigung bewahren möchte. So hat Maria die Worte, die sie von dem Engel selbst auch gehört hat, so hat Maria diese Worte bewahrt. Der Engel hat zu ihr gesagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das heißt mit anderen Worten, der Herr ist Rettung. Das hat Maria bewahrt in ihrem Herzen. Der Herr, dieser Herr, den ich Leben schenken durfte, der Herr ist Rettung. Der Engel hat ihr weiter gesagt, dieser wird groß sein, Lukas 1, Vers 32, und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Sohn des Höchsten, er wird groß sein. Und er wird den Thron Davids besteigen, auf ewig. Sie hat diese Worte bewahrt. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende sein. Maria hat diese Worte bewahrt. Aber sie hat sie nicht nur bewahrt, ihr Lieben, sie hat sie auch in ihrem Herzen erwogen. Also wir sollen diese Worte bewahren und erwägen. Ich mache euch einen Vorschlag. Es ist ja noch nicht ganz zu spät. Wir haben ja jetzt noch 2 Weihnachtsfeiertage. Ich bitte dich, nimm dir doch mal die Zeit in all dieser Betriebsamkeit und Hektik und schlag morgens den Bericht von Matthäus oder den Bericht von Lukas. In 3 Minuten kann man Matthäus lesen. Schlag diesen Bericht auf oder schlag den Bericht von Lukas auf. Bewahre diese Worte und denke darüber nach, so wie es Maria auch getan hat. Weihnachten wird es nur wirklich in unserem Herzen, wenn wir über die Weihnachtsbotschaft wirklich nachdenken, wenn wir darüber nachsinnen. Ja, wir sollten uns auf diese Botschaft konzentrieren. Heute geht ja alles ganz schnell in dieser schnelllebigen Zeit, aber als ich Kind war, ich habe es euch schon mal gesagt in einer anderen Predigt, da gab es immer eine Bedingung vor dem Auspacken der Geschenke. Die Weihnachtsgeschichte musste gelesen werden. Und wir hatten damals so Chibo-Heftchen. Also die, die jetzt schon ein bisschen graue Haare haben, die könnten die kennen. Das war so Chibo-Heftchen, da war die Weihnachtsgeschichte drin und ein paar Weihnachtslieder. Vielleicht hast du ja noch so Chibo-Heftchen. Dann pack das heute Abend aus und vor der Bescherung lest die Weihnachtsgeschichte und denkt darüber nach, was das bedeutet, dass Gott in Christus Mensch wurde, uns besucht hat, um letztendlich für unsere Schuld zu sühnen. Und sie erwog diese Wahrheit in ihrem Herzen. Du sollst ihn Immanuel nennen. Du kannst auch die Parallelstellen bei den Propheten dazu aufschlagen. Da wissen wir von Jesaja und er soll Immanuel heißen. Wisst ihr, was Immanuel übersetzt heißt? Du hast so viele schöne Fragen gestellt. Jetzt dürfen die Kinder mal, ihr Kinder. Was heißt Immanuel übersetzt auf Deutsch? Es ist schwer, das stimmt. Also El, wenn El mit drin ist, wie Michael und Nathanael, dann muss es immer was mit Gott zu tun haben. Weil El, ja, ist die Kurzform von Gott. Was heißt Immanuel? Die großen Kinder dürfen auch mit antworten. Ganz genau. Gott mit uns. Ich bitte dich von Herzen, wirklich von Herzen, denk dieses Weihnachten darüber nach, was das bedeutet. Gott ist mit uns. Gott ist für uns. Gott hat sich für uns in Jesus Christus verwendet. Er, ich habe in einer anderen Predigt davon gesprochen, hat über 30 Mal in dem Wort Gottes angekündigt, der Tag kommt, da werdet ihr, die ihr an mich geglaubt habt, mein Volk sein, ungetrübt, kein Leid mehr, keine Krankheit mehr, keine Sünde mehr und auch kein Tod mehr. Der Tag wird kommen, das wünscht sich unser Herr. Da werdet ihr, die ihr glaubt, mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und diese Sehnsucht Gottes, die drückt sich wie nirgendwo anders auf Weihnachten in Jesus Christus im Stall von Bethlehem aus. Gott wird Mensch, Gott mit uns. Und deswegen sollen wir seinen Namen Immanuel nennen. Erwäge diese Worte in deinem Herzen. Sonst kannst du so viel Lichter in deinem Haus anzünden, wie du willst. Oder 2 Lichterketten an den Baum bringen, so wie ich das vor ein paar Tagen gemacht habe. Dann wird es nicht hell in deinem Herzen. Aber wenn du darüber nachdenkst, Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Und hat deswegen sein Äußerstes gegeben, damit wir in der Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Dann kann es wirklich Weihnachten im Herzen werden. Und ich muss zum Schluss kommen. Der letzte Vers. Was haben die Hirten getan? Das 4. Und die Hirten kehrten zurück und sie priesen und sie lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten und was und wie es ihnen gesagt worden war. Ihr Lieben, das gehört zu einem ordentlichen Weihnachtsfest auf jeden Fall auch dazu. So wie ihr macht hoch die Tor macht weit gesungen habt, so solltet ihr das auch bitte ruhig noch in den nächsten 2 Tagen tun. Lobt Gott über das Geschenk, das größte Geschenk, was er uns zu Weihnachten gemacht hat. hat seinen Sohn gesandt an unserer Stadt, damit er unsere Schuld ans Kreuz von Golgatha tragen kann. Ihr Lieben, Gott loben, das ist auf jeden Fall eine Zutat, die dazugehört, wenn wir uns die Frage stellen, wie sollten wir Weihnachten feiern? Darf ich euch eine neue Reihenfolge vorschlagen und damit endet diese Predigt? Wir haben 4 Punkte gehört und ich bringe sie jetzt mal in eine neue Reihenfolge. Als erstes würde ich euch vorschlagen, für die nächsten 2 Tage, ist ja noch nicht zu spät, unser Gesetzgeber hat uns 2 Tage Ruhe verordnet. Es gibt sonst nirgends. Ostern vielleicht noch. Ja, gibt es das bei Ostern? Ja, Ostermontag, Ostersonntag. Wann haben wir da noch frei? Karfreitag ist auch frei? Okay. Aber Weihnachten zweifelsohne. 2 Tage hat uns der Gesetzgeber gegeben, um innezuhalten. Und das Erste, was wir tun sollten, ich bringe euch jetzt nochmal diese 4 Punkte. Das Erste, was du tun solltest, ist, sonst wird es kein Weihnachten in uns. Bedenke diese Worte, bewahre diese Worte im Herzen und sinne darüber nach. Wenn du das wirklich tust, dann führt das automatisch zum Zweiten, dann wirst du staunen. Staunen über das, was Gott in Jesus Christus tatsächlich getan hat. Und wenn du über ihn staunst, ihr Lieben, dann wirst du auch ganz frei Gott loben und preisen, mit aufrichtigem Herzen, dass er bereit war, sowas zu tun für uns. Und wenn du ihn preist, wenn du ihn über ihn staunst und ihn preist, dann geschieht auch dann das Letzte, dann wirst du auch beim Aldi an der Kasse mal ein Wort über den Herrn Jesus verlieren. Ganz natürlich, ungezwungen, weil du die Worte bewahrt hast, gestaunt hast, dich freust und dieser Freude einfach Raum machst. Das wünsche ich euch von Herzen in diesem Weihnachten 2023. Und für alle die, wo es noch nicht Weihnachten im Herzen geworden ist, die das noch nicht annehmen konnten, dass sich vor 2000 Jahren so viel Prophetie in Jesus Christus erfüllt hat, für die gibt es das Weihnachtsgeschenk am Ausgang. Ihr nehmt euch bitte die 58 erfüllten Prophezeiungen mit, die der Herr Jesus durch sein Kommen erfüllt hat. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und den Herrn anbeten. Herr Jesus Christus, du weißt, dass auch in unserem Land und Land auf, Land ab immer wieder betont wird, das Fest der Liebe. Und Herr, du weißt, dass es nur dann ein Fest der Liebe ist, wenn wir es wirklich richtig verstehen können. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er dich, den Eingeborenen, den einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ja, es ist wirklich ein Fest der Liebe Gottes, Herr, nicht unserer Liebe. Du siehst, wie dunkel diese Zeit ist, wo wir Krieg haben in Europa, auch im Nahen Osten, in dem Land, Herr, wo du deinen Fuß auf diese Erde gesetzt hast. Ach Herr, wir danken dir so sehr, dass Krieg und Streit und Sünde und Terror auch in unseren Herzen nicht das letzte Wort hat. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um wahrlich Frieden zu machen. Frieden in den Herzen des Menschen, der Menschen deines Wohlgefallens. Und das bitte ich dich von Herzen, dass wir in diesem Jahr, auch zu diesem Weihnachten, uns besinnen auf das, wer du bist und was du getan hast. Dass Gott selbst uns besucht hat. Dass Christus, ja, der König, in diese Welt gekommen ist, uns besucht hat, um zu leben und um zu sterben an unserer Stadt, um uns zu versöhnen mit dem lebendigen Gott. Hab herzlichen Dank, Herr, für dieses erste Weihnachten von vor 2000 Jahren. Aber auch danke für dieses Weihnachten heute in 2023. Und so bitte ich dich für jeden von uns, dass wir dieses Weihnachten mit der rechten Herzenseinstellung im Glauben an dich begehen, zu deiner Ehre. Dass wir über dich nachdenken, dass wir in Staunen kommen, dass wir dich loben und preisen und dass wir von deinen Großtaten anderen Menschen weitersagen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.